Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Gen Xer, liebe Millennials, liebe Generation Y, liebe Babyboomer, liebe Silent Generation, hallo. Das hier ist eine neue Folge von Die Sonne über Altona. Alina, die mir gegenüber sitzt. Hallo Alina.
Hallo.
Und ich freuen uns sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt, wenn man das so sagen kann überhaupt, im nonlinearen Podcast-Betrieb zu einer neuen Folge, die ein sehr wichtiges Thema behandelt. Wir sind mal wieder politisch unterwegs. Aber bevor wir da weiter einsteigen, möchten wir noch einmal kurz den Hinweis streuen, dass wir uns über Bewertungen sehr freuen. Und zwar am allerliebsten haben wir die auf Apple Podcasts. Die Älteren kennen das auch noch unter iTunes, dem Namen, den jetzt niemand mehr hören will. Und ja, wir nehmen 5 Sterne, wir nehmen 4,5 auch noch. Nee, kann man gar nicht vergeben. Wir nehmen auch 4, aber nicht so gerne. Und wir nehmen vor allem auch gerne eine textliche Bewertung und bedanken uns im Voraus dafür ganz, ganz herzlich. Und das Thema, wie gesagt, es ist politischer Natur. Es geht um den NSU. Und Alina führt uns da durch, wird uns erzählen, was denn da eigentlich das Problem ist.
Ja, tatsächlich wollen wir uns heute mit einem der Morde des nationalsozialistischen Untergrunds NSU beschäftigen. Denn der dritte Mord des NSU hat hier in Hamburg-Altona stattgefunden. Also ein bisschen weiter weg jetzt von hier aus, wo Tim und ich aufnehmen, in Hamburg-Bahrenfeld.
Genau, gerade eben Bahrenfeld nur, ne?
Also genau, auch, ja. So auf der Kante, genau, Kante, aber eben gehört dann noch zu Altona.
Und das war 2001.
2001. Der Mann, der nicht sehr weit weg von hier ermordet wurde 2001, hieß Süleyman Taschkeprü. Und ja, mit diesem Mordfall wollen wir uns heute ein bisschen beschäftigen. Auch was eben die Justiz- und Polizeiarbeit hier in Hamburg damals anging, was der Stand heute ist. Aber vorher wollen wir noch mal einmal ganz kurz diesen Mord eben in diese Mordserie des NSU einordnen, erzählen, wer ist eigentlich der NSU, was ist da passiert. Der nationalsozialistische Untergrund war eine rechte Terrorgruppe, bestehend aus 3 Personen, Uwe Bönhardt, Uwe Mundlos und Beate Zschäpe. Dieses Trio hat zwischen September 2000 bis April 2006 10 Morde, mindestens 15 Raubüberfälle und 2 Sprengstoffanschläge begangen. Zu diesen Sprengstoffanschlägen ist zu sagen, dass auch die morden sollten. Das hat aber einfach nicht funktioniert, glücklicherweise. Da wurden 2 Menschen verletzt, aber zum Glück ist niemand gestorben. Am 4. November 2011 haben Uwe Mundlos und Uwe Bönhardt sich in einem, wie es heißt, erweiterten Suizid umgebracht. Das ist so der Kenntnisstand, dem bisher eben alle folgen. Das dritte Mitglied.
Also erweiterter Suizid heißt.
Das bedeutet, dass also die Darstellung des BKA ist, ja, dass erst Uwe Mundlos Bönhardt erschossen hat, dann in Brand gelegt hat im Wohnhaus und dann sich selber erschossen hat.
Also gewollterweise.
Genau.
Ah, okay.
Genau. Über den Willen kann ich jetzt nicht sagen. Es gibt eben noch ein drittes Mitglied, das noch lebt. Das ist Beate Zschäpe. Das ist die Überlebende dieses Trios. Die war oder ist eben noch gerade in München angeklagt im sogenannten NSU-Prozess. Das Urteil wird jetzt dieses Jahr erwartet.
Genau, also gerade laufen die Plädoyers, glaube ich.
Genau. Ja, genau. Es gab 10 Morde, 9 davon rassistisch, einer an einer 22-jährigen Polizistin aus Heilbronn. Die wurde wohl erschossen, weil das Trio einen generellen Hass auf diesen Staat BRD eben pflegte. Sie und ihr Kollege wurden wohl ziemlich wahllos ausgewählt. Der Kollege hat überlebt, die Polizistin ist eben gestorben. Und die anderen 9 Morde sind eben rassistisch, deswegen, weil sie gezielt gegen Deutsche mit Migrationshintergrund verübt wurden. 8 hatten einen Hintergrund aus der Türkei und einer war griechischstämmig. Das ist natürlich das klingt jetzt völlig verharmlosend und zynisch, aber es ist natürlich irgendwie eine total irre Geschichte. Und man könnte sich eben fragen, gut, was hat das jetzt eben mit mir hier zu tun, irgendwie in Hamburg? Wir haben es eben schon gesagt, der dritte Mord hat hier stattgefunden.
Und sowieso hat es ja mit jedem zu tun, soweit, dass es eine bundesweite Mordserie ist, nicht?
Also, ja. Tim, willst du was zum Hamburger Mord an sich sagen?
Ja, also ich habe ja eben schon gesagt, du bist ein bisschen mehr in dem Thema drin, aber ich habe mich auch dazu vorbereitet und ich sag mal genau die Schlankfassung quasi. Also das war 2001. Es war so, dass Süleyman Taschkeprühl mit seinem Vater in einem Gemüseladen gearbeitet hat und eines Morgens und der Vater dann weggefahren ist, um noch irgendwas zu holen. Und dann ist es so, dass er erschossen worden ist von Mundlos und Böhnhardt. Das weiß man, weil man später ein Foto bei denen gefunden hat oder das im Video auftaucht, was nur die gemacht haben können. Die Geschichte in dem Sinne, die jetzt diesen Mord oder für Hamburg weiter kritisch macht im Prinzip, ist, dass die Ermittlungen da halt so schief gelaufen sind wie in den meisten Fällen, aber in Hamburg eigentlich noch ein bisschen schiefer wohl als im ganzen Rest. Nämlich, dass, wie es heißt, das habe ich erst überhaupt nicht gereiht, diesen Zusammenhang, dass im Umfeld der Opfer ermittelt wurde. Und als jetzt nicht darauf sensibler Kriminalitätsleihe, denkt man sich, ja, wo denn sonst? Umfeldtäter wissen sie ja noch nicht. So, aber im Umfeld der Opfer heißt, dass man da die Ursache halt verordnet und, keine Ahnung, alle Klischees, Wettschulden, Mafia, Ehrenmord jetzt nicht, weil es ja keine Frau war, aber keine Ahnung. Also, dass man bei dem Opfer oder im Umfeld des Opfers ganz konkret kriminelle Machenschaften vermutet, die dann zu diesem Mord geführt haben sollen.
Was hast du gerade mit der Frau gesagt? Das habe ich nicht verstanden.
Also ein Ehrenmord wäre sonst im...
Ach so, okay.
Mit Migrationsrecht ist ja das letzte, das nächste Klischee.
Ja, auf jeden Fall, ja.
Also ich will jetzt nicht zu viel vorgreifen. Also das ganz, ganz, ganz krassen Fakten sind ja irgendwie, dass es in dieser Mordserie fast ausschließlich türkischstämmige Opfer waren, die alle mit der gleichen Waffe erschossen wurden. Wo man sich ja fragt, was läuft da in der Bundesrepublik falsch, dass man das in mehreren Bundesländern machen kann und niemand auf die Idee kommt, dass da eine Connection ist oder...
Ja.
Oder was dann der nächste Schritt ist, was das Motiv wohl wäre.
Ja.
So, und das ist, glaube ich, das Grundproblem, wo dann noch ganz viele Aspekte draufkommen bei diesen Fällen.
Absolut. Also ich würde das nochmal so ein bisschen untermalen. Man muss sich das wirklich, das sind jetzt drastische Sachen, die ich beschreibe. Ich hoffe, das ist in Ordnung, aber ich finde, es ist nochmal gut, sich das wirklich klar zu machen. Es war so, dass der Vater von Süleyman Taschkeprühl, Ali Taschkeprühl, seinen Sohn sterbend vorgefunden hat und also hingerichtet mit 3 Kopfschüssen in diesem Lebensmittelladen. Süleyman Taschkeprühl war zu dem Zeitpunkt 31 Jahre alt, verheiratet und Vater einer 3-jährigen Tochter, die dann bei eben ihrem Großvater, ihrer Großmutter aufgewachsen ist. Also die Familie hat diesen Mord verkraften müssen und ist direkt nach dem Mord eben mit Anschuldigungen konfrontiert worden. Was in Hamburg passiert ist, ist auch in allen anderen NSU-Morden, also bei den Ermittlungen passiert, dass die Familienangehörigen vernommen wurden und dort auch belogen wurden. Also es wurden teilweise den Ehefrauen gesagt, dass ihr ermordeter Mann sie vor seinem Tod noch betrogen hat, weil man davon ausgegangen ist, dass die dann vielleicht endlich sagen, ja, und er war, das Schwein war auch noch kriminell oder so. Es sind minderjährige Familienangehörige, teilweise Kinder der Ermordeten, ohne Beistand direkt nach der Tat vernommen worden. Im Fall Süleyman Taschkeprühl ist auch erweitert ermittelt worden bei den Bekannten und nach Aussage der Großmutter und des Großvaters, also der Eltern von Süleyman Taschkeprühl, wirkt das auch bis heute nach. Also sind unglaubliche Zweifel und Misstrauen im Umfeld gesät worden.
Kam auch in dem Artikel vor, den ich gelesen hatte, dass sie ja isoliert sind im Umfeld weitestgehend, weil sich irgendwann nach dem x-ten Besuch der Polizei die Leute einfach abgewendet haben. Das ist also.
Ja, weil man irgendwann gedacht hat, da muss ja vielleicht was dran sein, wenn da jetzt ständig die Polizei ist. Das ist natürlich, unfassbar schlimm. Also auch nochmal zur Tochter, wie gesagt, die war 3 Jahre alt, als ihr Vater ermordet wurde. Die ist heute, das kann man sich ausrechnen, 20 Jahre. Dieser Mord liegt 17 Jahre zurück, nach Angaben der Familie, lange in Therapie gewesen, kann man sich sehr gut vorstellen. Zerrüttete Verhältnisse danach. Und das eben, wie gesagt, nicht alleine wegen dieses Mordes, wegen dieser Tat, für den 2 Naziterroristen verantwortlich sind oder 3 und noch viele andere Leute, die geholfen haben, sondern eben auch durch Versagen von Behörden direkt danach. Dazu auch noch kurz, es hat bis heute auch keine Entschuldigung an die Familie gegeben. Das habe ich auch schon aus anderen NSU-Mordfällen gehört. Ist für mich auch wirklich kaum nachvollziehbar. Also wirklich einfach eine simple, irgendwie formgebende Entschuldigung. Ja, und es ist natürlich die Frage, wie konnte das sein, dass eben, Tim hat es eben gesagt, dass eben so eine Mordserie jahrelang in der BRD passiert und niemand darauf kommt, dass das irgendwie die gleiche Waffe ist und dass, wenn die alle türkischstämmig sind, dass das auch vielleicht ganz eventuell ein rassistisches Motiv haben könnte.
Genau, also das fragt man sich doch jetzt. Also wie, ich meine, es gibt ja LK, es gibt BKA, da müssen doch irgendwo die Fäden zusammenlaufen, weil wir haben jetzt ja nicht jeden Tag hier irgendwie 10 Mordfälle in Deutschland, die, wo man sagen, ja gut, das ist dann auch egal, kommen wir eh nicht hinterher. Und genau, was, und es gab ja aber auch, also es gab doch irgendwann die Vernetzung, ne? Und irgendwann wurde eine Verbindung hergestellt.
Mhm.
Aber weißt du, wie der zeitliche Ablauf war? Also wie lange im Dunkeln getappt wurde, also im Umfeld der Opfer in Anführungszeichen, ermittelt wurde?
Also im Fall Süleyman Taschkeprü ist nach einer kurzen Ermittlungsphase der Fall 2 Jahre auf Eis gelegt worden, komplett. Da wurde einfach gar nichts mehr gemacht bis 2013.
Und da wusste man da schon, dass die Tatwaffe bundesweit eingesetzt wurde?
Das weiß ich noch nicht, aber es sind ja sehr viele Morde zu dem Zeitpunkt schon, also das kann ich jetzt nicht sagen. Aber was eben total brisant ist, dass 2000, jetzt muss ich kurz hier einmal in den Notizen nachgucken. Ja, also Tim hat es gerade eben schon gesagt, also schließlich wurde eine bundesweite Ermittlungsgruppe gegründet und dann wurden eben auch die Ermittlungen in Hamburg wieder aufgenommen. 2006, also wie gesagt, also auch in allen anderen Morden ist irgendwie niemals jemand drauf gekommen, dass es rassistisch motiviert sein könnte, wenn Zeuginnen oder Zeugen sowas ausgesagt haben, sowas in die Richtung oder so einen Verdacht geäußert haben, dann ist dem nicht nachgegangen. Und 2006 gab es dann ein Profiler-Team aus München, das ein Profil angelegt hat, was dem des NSU total nahe kam. Die haben dann gesagt, das könnte wirklich eine gute Spur sein.
Genau, so wo ein rechter Hintergrund als Motiv vermutet wurde.
Diese Theorie, dieses Profil ist von der Mehrheit der in dieser Ermittlergruppe anwesenden Leute entsandt aus den Ländern abgelehnt worden. Und was eben so besonders brisant ist für den Fall in Hamburg ist, ist, dass der Ermittler, der aus Hamburg eben in dieser Gruppe drin war, sich am vehementesten dagegen gewehrt hat. Er nicht nur gesagt hat, ja, können wir vielleicht mal drüber nachdenken, sondern immer wieder dafür plädiert hat, den Hamburger Fall aus dieser Ermittlungsgruppe rauszuziehen und zu sagen, ja, das hat nichts mit uns zu tun. Nee, also unser Mord hier war was anderes. So, kann ich bitte vielleicht wieder nach Hause?
In dem Artikel, den ich gelesen hätte, kam das nicht so rüber mit der Begründung irgendwie, aber auf jeden Fall im Endeffekt genau, nee, wir machen das selber irgendwie. Also ja, auf jeden Fall, ja, heißt es dann ja nicht, das Motiv so ernst genommen wurde. Es ist die Frage, warum sollte sich da so abgekapselt werden irgendwie?
Ja.
Auf jeden Fall, ja.
Und das LKA hat jetzt im Nachhinein verlauten lassen, der ein neonazistischer Hintergrund, den anzunehmen oder dem nachzugehen, der sei, das ist auch ein Zitat, akribisch bearbeitet worden. Da fehlt halt jeder Beleg. Da fehlt halt komplett jeder Beweis, dass das passiert ist.
Einmal das, genau. Und was ja auch wirklich, also noch frappierender ist, weil jede andere Spur ja auch ins Leere führte. Wenn eine andere Spur ein Selbstgänger ist, nicht? Wenn man einen Abschiedsbrief gefunden hätte, wenn man denkt, Selbstmord passt jetzt nicht, irgendwie sowas. Dann ist es ja das Einzige, was das irgendwie nachvollziehbarer machen würde, ne? Aber, also ich meine, dass man da irgendwie so drauf kommt, ja, genau. Also das ist irgendwie der Punkt.
Ja.
Der nächste Punkt wäre dann ja irgendwie, okay, was ist denn jetzt mit der Aufarbeitung? Also der Prozess läuft auf der einen Seite.
Darf ich noch einen kurz davor sagen, weil ich finde, das ist ein ganz schöner Aufhänger, das zu sagen, stimmt, wenn nämlich alles ins Leere läuft, was macht man dann? Im Fall der Hamburger Polizei heuert man dann ein Medium an, also einen Wahrsager, und befragt ihn. Das ist jetzt wirklich, das klingt wirklich nach Märchen, das klingt ausgedacht, es ist die Wahrheit. Es hat sich damals beim LKA Hamburg ein Mann gemeldet, der von sich selber gesagt hat, er sei ein Medium, also er kann Botschaften von Verstorbenen empfangen, einem Iraner. Ja, da fragt man sich.
Das Medium war Iraner.
Ja, das Medium war Iraner. Und dann kann man natürlich, gut, in einer normalen Geschichte würden dann normale Menschen sagen, herzlichen Dank. Aber wir ermitteln lieber selber mit anderen Methoden. Die Polizei in Hamburg hat sich mit diesem Mann getroffen. Der hat kein Honorar in dem Sinne von Hamburg bekommen, aber das, ich weiß nicht, wie man das dann nennen soll, das Land Hamburg hat sich an den Flugkosten für diesen Mann beteiligt. Der wurde also eingeflogen und dann befragt zu seinen Erkenntnissen und dieses Medium ließ verlauten, er würde da so vom Opfer Botschaften empfangen, dass es sich bei dem Täter um einen jungen Mann handeln würde, der auch sehr ausländisch aussehen würde. Was natürlich genialerweise diese These, dass das einfach Leute im Umfeld waren, schön bestätigt hat. Ich finde, man kann das gar nicht oft genug sagen. Also das ist, was passiert ist. Jetzt zu dem, was du gerade anfragtest, was ist da der Stand heute? Es gibt von Seiten verschiedenster Initiativen, es gibt eine explizit lokal verortete Initiative hier in Hamburg, aber natürlich auch ganz viele andere bundesweit. Es gibt die Forderung nach einem Untersuchungsausschuss.
Also auf Landesebene jeweils.
Auf Landesebene, genau. Es gab ja einen auf Bundesebene Untersuchungsausschuss.
Ach ja, genau, den gab's schon, okay.
Und es hat sich jetzt gerade am 23.05., also 2018, jetzt kurz bevor wir jetzt die Folge aufnehmen, hat sich gerade ein Untersuchungsausschuss in Mecklenburg-Vorpommern konstituiert, der den da stattgefundenen Mord untersuchen wird. Damit ist Hamburg das einzige Land, in dem ein NSU-Mord stattgefunden hat, das keinen Untersuchungsausschuss hat oder hatte. Mhm. Und das ist einfach nur, ich finde es unglaublich beschämend. Ich finde es peinlich.
Und weißt du, was zum Schluss der Bundesausschuss gekommen ist?
Ja, also der Bundesausschuss hat, die haben einfach unglaublich viele Missstände aufgedeckt und Versäumnisse teilweise der Landesbehörden, aber eben auch der Bundesbehörden. Sie haben außerdem Empfehlungen ausgesprochen, die zu berücksichtigen wären zukünftig. Und wenn ich die hier so ein bisschen beispielhaft sage, dann finde ich, wird auch sofort klar, dass das absolut relevant für eben auch Hamburg wäre. Das wäre zum Beispiel ganz simpel, dass bei polizeilichen Ermittlungen nach Gewalttaten Rassismus als mögliches Tatmotiv überhaupt mit angesehen wird. Dass außerdem zum Beispiel in der Polizei mehr Migrantinnen und Migranten arbeiten sollen, dass die gezielt angeworben werden sollen, dass zivilgesellschaftliche Projekte gefördert werden sollen, die sich gegen rechte Gewalt wenden und für migrantische Communities da sind. Ja. Das wären ja, also absolut, wären das doch für Hamburg völlig berechtigte Forderungen, sich zu überlegen, wie macht man denn weiter danach? Jetzt nachdem das passiert ist.
Ja, und die Bundesbehörden, das war wahrscheinlich dann BKA und aber auch der BND hängt doch auch damit drin mit V-Leuten. Ist das richtig oder sind das welche, die dem BKA zuzuordnen sind, weil die Polizei hat ja auch, wenn ich das richtig sehe, V-Menschen?
Der Verfassungsschutz spielt eine ganz, ganz, ganz große Rolle. Ganz genau kann.
So, ja, klar, Bindungs Nachrichtendienst ist ja außen, Verfassungsschutz ist nach innen.
Ja, genau. Genau. Und der Verfassungsschutz spielt eine ganz, ganz, ganz große Rolle. Die können wir jetzt hier gar nicht, das können wir jetzt gar nicht alles darstellen.
Ich hatte aber gesehen, die Aussagen, das ist ja das andere mit dem Prozess, mit dem NSU-Prozess, da gibt es ja auch quasi noch ein eigenes Thema, aber dass ein V-Mann oder ein Informant aus Hamburg nicht aussagen sollte in München. Das kam ja auch nicht so gut.
Ja,
also wurde kritisiert, dass das, die Frage ist ja, was soll das sein? Und im Prinzip wird vermutet, dass bei den Behörden, wo dann was schiefgelaufen ist, ein bisschen das kleingehalten werden soll, was denn da schiefgelaufen ist und deswegen so eine Aussage unterbunden werden soll, nicht? Das steht
die Vermutung drängt sich total auf, genau. Ja. Das steht unter der Überschrift Quellenschutz vor Opferschutz, so wird das genannt. Also wirklich absolut nicht nachvollziehbar.
Hm. Untersuchungsausschuss, also das schmeißen wir jetzt umher. Also das ist
ich
immer.
Ich wollte es auch gerade nochmal sagen.
Erklären. Also das sind, also Untersuchungsausschüsse, das sind jeweils von dem jeweiligen Parlament, also auf Bundesebene hatten wir es schon, dann hat der Bundestag sendet dann Leute dahin, die sich ja ein Thema angucken. Wir hatten was zur NSA, wir hatten was zum NSU, wir hatten, keine Ahnung, die großen Themen haben dann jeweils diese Dinger und dann kommt da wöchentlich eine Sitzung und manchmal sind die öffentlich, manchmal sind sie nicht öffentlich, aber das geht dann teilweise, weil Parlamentarier, dann ja, denen kann man ja vertrauen und da kann man auch hinter verschlossenen Türen Leute aussagen lassen und das ist im Prinzip, wenn man sich das anguckt, also das Parlament, das ist ja die Legislative und die sind repräsentativ gewählt und die gucken dann in einem Untersuchungsausschuss quasi der Exekutive auf die Finger. Die Exekutive, die Behörden am Ende und das ist so eine Verzahnung bei der Gewaltenteilung, dass da geguckt wird, dass die Exekutive nicht macht, was sie will und dass Sachen Gesetze eingehalten werden, im Idealfall. Also das kann man sich immer ganz gut vergegenwärtigen. Und deswegen wäre dann die Aufgabe, wenn die Polizei nicht das macht, was sie soll, dass dann irgendjemand, also im Prinzip machen die Behörden das in sich ja, ne? Weil irgendwann der Vorgesetzte sagt, Leute, haben wir eigentlich dieses Jahr schon wen verhaftet? Nee? Okay, dann fang doch mal an zu arbeiten. So. Aber wenn es halt krassere Fälle sind, dann kommt die Legislative und sagt, macht ihr überhaupt die Aufgabe, für die ihr hier im Staat verantwortlich seid? Das muss man sich dann mal vergegenwärtigen, dass das etwas ist. Und wenn so grundsätzliche Sachen schieflaufen, dann kann man durchaus darüber nachdenken, ob das nicht mal gerechtfertigt wäre.
Würde ich absolut auch sagen. Also so ein Untersuchungsausschuss, also Parlamente organisieren ihre Arbeit ja auch in anderen Ausschüssen. Ne? Mhm. Aber das ist eben einer mit besonderen Befugnissen. Wie du gerade sagtest, das könnte man durchaus machen. Es ist für mich wirklich nicht nachvollziehbar, dass die einzige Fraktion in der Hamburger Bürgerschaft, die gerade für einen Untersuchungsausschuss zu diesem NSU-Mord hier in Hamburg ist, die Linke ist. Abgeordnete Vertreter der Vertreterin der CDU, FDP, AfD, SPD und Grüne sehen da keinen Bedarf. Ich habe nochmal einen Artikel vom Deutschlandfunk gelesen, in der ein SPD-Mann und eine Grünfrau zitiert werden. Der SPD-Mann, also zu ihrer Ablehnung eines Untersuchungsausschusses, der SPD-Mann wird zitiert mit, also ungefähr mit sowas wie, ja, die Akten wurden gewälzt, es wurde ja nichts gefunden. Und die Grünfrau lässt verlauten, es gibt ja den Innenausschuss und es gibt ja auch den parlamentarischen Kontrollausschuss. Und dazu, finde ich, muss man sagen, also zu dem ersten, die Akten wurden, oder sagen wir zunächst erstmal zu dem Innenausschuss und PKA. Wir haben es ja gerade schon gesagt, der Innenausschuss, ja, es gibt ganz viele Ausschüsse. Der Innenausschuss muss sich mit so ziemlich allem beschäftigen, was irgendwie mit Hamburg zu tun hat. Ich sehe nicht, dass der die Kapazität und die Aufgabe haben soll, sich diesem Thema neben allen anderen Themen im Innenausschuss zu widmen.
Ja.
Und zum parlamentarischen Kontrollausschuss, das ist das Gremium, das den Verfassungsschutz kontrolliert. Das ist natürlich auch richtig, aber wie wir eben schon gesprochen haben, es hat nicht nur der Verfassungsschutz mitgemischt, sondern auch ganz viele andere staatliche Stellen. Und deswegen verstehe ich diese Zurückwahl, also verstehe ich das Argument, wir können das doch im Innenausschuss oder im PKA machen, überhaupt nicht.
Ja, finde ich interessant. Habe ich gerade nur auf der Pfanne das Thema, weil genau das Gleiche gerade passiert ist bei der Vergabestelle des Bundesministeriums für Flüchtlinge und keine Ahnung
Migration.
Was noch und Migration
ja.
In Bremen. Ne, das Amt, ja. Was zu viele Bescheide ausgestellt ja. Hat, wo gesagt wird zu Seehofer hier, wir wollen, also einige sagen, die Frage ist auch, warum gibt es hier keinen Untersuchungsausschuss und die Linie ist da auch so. Wenn er im Innenausschuss nicht genügend Rede und Antwort steht, was wann gewusst wurde, dann werden wir einen Untersuchungsausschuss fordern.
Mhm.
Also ich kann das durchaus nachvollziehen. Im Prinzip das Verfahren, dass man sagt, wir haben ein Thema und wenn das hier nicht reicht, ne, also das steht in Regierung wieder auch vor dem Parlament und wenn uns das dann nicht reicht, dann fordern wir mehr. Allerdings ist natürlich dann jetzt hier auch die Vermutung, dass es politisch gewollt klein gehalten wird als Thema, weil man kann sagen, einmal ein Thema ist so brisant, das braucht auf jeden Fall einen Untersuchungsausschuss. Und wie du sagtest, wenn das gerade die Verzahnung ist zwischen Landesverfassungsschutz und LKA und weiterer Polizei, dann muss man da ja auch weiter gucken. Nicht?
Absolut.
Weil, also wenn die Leute gleichzeitig versichern, dass sie das Problem verstanden haben und im Rahmen in den Möglichkeiten des Innenausschusses und wenn das nicht reichen würde, dann weitergehen in einem Untersuchungsausschuss, dann würde ich dem vertrauen. Wenn es allerdings gesagt wird, naja, wir haben ja mal gefragt und da kam ja nichts, okay, dann ist natürlich wirklich dann ist es eine einfache Abwälzung dieser Fragelinie und dann steht zu vermuten, dass man sagt, ja nee, die Polizei ist mir jetzt auch egal, was die da gemacht haben oder nicht gemacht haben. Schwach.
Ich möchte dazu auch nochmal anmerken, dass ein Vertreter der Partei Die Linke in Mecklenburg-Vorpommern sich gerade zum neu eingesetzten Untersuchungsausschuss geäußert hat und gesagt hat, dass es für ihn auch einfach ein ganz wichtiges Signal ist. Ich weiß, es ist total totgeritten, dieser Ausdruck ist ein ganz wichtiges Signal hier gerade, aber für ihn ein ganz wichtiges Signal ist, an die Hinterbliebenen explizit, aber auch an die migrantische Community in Deutschland und an alle Menschen. Und das, was du gerade gesagt hast, beiseite gestellt, allein das würde für mich vollkommen ausreichen, eben das zu sagen. Und nicht nur eben ein Signal an die, die ich gerade aufgezählt habe, sondern eben auch an Neonazis in Deutschland, an die rechte Szene, die, da können wir uns alle ganz, ganz sicher sein, das ganz genau anguckt, was da passiert, sich ganz genau angucken wird, dass da jetzt gerade ein Untersuchungsausschuss in Mecklenburg-Vorpommern eingerichtet wird und sich wahrscheinlich die ganze Zeit ins Fäustchen lacht, dass keiner in Hamburg bisher zustande gekommen ist. Auch das als Signal. Und eben nochmal, ich finde, man muss es sich nochmal wirklich klar machen, vor dem Hintergrund der, soweit wir wissen, schwersten rechtsextremen Terrorserie in der BRD, in der schon mal Nazis regiert haben und die schwersten Verbrechen begangen haben, auf die sich diese drei Terroristen und Terroristinnen explizit beziehen.
Was meinst du, Nazis regiert haben?
Ich meine einfach gerade Nazi-Deutschland.
Ach so.
Und
du meinst seitdem die schwerste?
Ja, genau. So. Ja, genau. Also seit Gründung der BRD. Und diese drei Terroristen, Terroristinnen und ihre Unterstützer, Unterstützerinnen beziehen sich ja oder haben sich explizit positiv auf diese Nazi-Herrschaft bezogen. Und ich finde, das ist der Hintergrund, vor dem man, also ich finde, man kann gar nicht genug Untersuchungsausschüsse fordern, was diese Verbrechensreihe angeht.
Ja, also ich meine, klar, wie gesagt, was ich eben meinte, das war so die, ich finde es interessant, wenn man sieht, was man im Staatsrecht gelernt hat oder wie das sonst so funktioniert, wenn man das dann durchsieht in den Nachrichten von wegen, aha, die Systematik ist also die, wir gehen hierhin. Aber wie gesagt, der NSU-Prozess, jede Berichterstattung dazu, ist ja dazu, wie doll, wann, welche Behörde was übersehen oder falsch gemacht hat. Und dann ist schon klar, dass man vielleicht die Situation entschärft, vielleicht besser mit der Aufklärungsbereitschaft und nicht mit Mauern. Aber vielleicht wird das auf der Ebene gehandhabt wie Kritik zum G20-Einsatz, nämlich es wird erklärt, es gab keine Polizeigewalt, Punkt. Das ist natürlich sehr nachhaltig.
Nee, ich finde das auch, also ich wollte jetzt auch gar nicht, also ich finde es interessant, dass dir da gerade eben der Fall aus Bremen eben einfällt, der ja auch gerade eben aktuell ist, ne, zum Innenausschuss,
so, darauf
hast du ja gerade mal bezogen,
genau.
Ja. Nee, ich finde, man kann da ruhig drüber nachdenken, wo klopft man ab, wo gehört irgendwas hin, wo gehört irgendwas nicht hin, dass du das gerade nochmal meinem Zitat jetzt, meiner Kritik an der grünen Abgeordneten entgegnet hast. Aber wie gesagt, da existiert genug drumherum, um da eine andere Meinung zu haben. Ich führe es ja auch nochmal an, in der jüngsten Zeit, die letzten Untersuchungsausschüsse, die es in Hamburg gab, waren unter anderem eine zur Elbphilharmonie. Also warum da die Kosten so explodiert sind.
Mhm.
Also da finde ich, es drängt sich völlig zynisch auf, der Gedanke, dass es da um sehr viel Geld ging und hier halt nicht.
Also man muss ja erst auch sehen. Also wir haben den Föderalismus in Deutschland, nicht? Das heißt, es gibt den Bund und es gibt die Länder und die Aufgaben sind verteilt zwischen Bund und Land. So, und manchmal greifen die natürlich auch ineinander. So ist es bei der Strafverfolgung oder bei der Prävention. Ne? Bei ganz schlimmen Sachen kommt der Bund an, jetzt ganz platt gesagt, und sonst machen das die Länder. Und das gerade bei Sachen, wo Sachen schiefgelaufen sind, auch wirklich zwischen Behörden was ist, dass sich das dann aufdrängt, dass es neben dem Bundes auch das jeweilige Land guckt, das drängt sich halt auf. Da kann man nicht sagen, es gab schon genug und so. Und wie gesagt, das ist nichts, wo man sagen kann, ja, das ist ja da passiert, das hat hier nichts zu tun.
Das ist auch noch ein Punkt. Es sind ja mittlerweile auch noch mehr Erkenntnisse zutage getreten durch den Bundesuntersuchungsausschuss, also durch den des Bundesparlaments, des Bundestags und eben auch die anderen Untersuchungsausschüsse sind ja teilweise abgeschlossen. Da sind ja laufend neue Erkenntnisse zutage getreten. Die könnte man sich ja nochmal total zunutze machen. Das, was der SPD-Mann da gesagt hat und was ja auch andere sagen mit, es wurde ja nichts gefunden in den Akten. Ja, es wurde ja auch nicht in die Richtung ermittelt. Und
also der meinte jetzt bei den Ermittlungen in Hamburg in Bezug auf rechten Hintergrund der
Tat.
Ja,
genau. Aha. Und der gesagt hat, wir sind sehr gut unterrichtet worden und da war nichts in die Richtung. So, ja, weil die nicht in die Richtung ermittelt haben.
Mhm.
Und alleine die Zusammensetzung der Ermittler damals, die diesen Fall aufgenommen haben als Erste, die kamen aus der Abteilung Drogendelikte und blablabla. Ne? Also ja, das ist natürlich auch... Das ist eine andere Ecke. Also ist doch klar, dass die irgendwie in eine andere Richtung fragen und da nicht, dann vielleicht nicht die Erkenntnisse zutage treten. Ende April 2014 hat der Senat auch selber dann nochmal einen umfassenden Bericht vorgelegt zu allen Beteiligten. Nein, der Senat hat einen Bericht erhalten von den Behörden in Hamburg, die daran beteiligt waren, die sich da selber entlasten. Also das ist natürlich irgendwie wenig überraschend. Das legt der Senat 2014 vor, das ist noch gar nicht lange her. Und hat die angefragt, das mal nachzuweisen. Und und in diesem Bericht weisen, also es ist jetzt ja nicht verwunderlich, dass wenn jemand über sich selber, also deswegen, du hast es ja eben gerade gesagt, ich verspreche meine Sätze gerade gar nicht zu Ende, aber du hast es ja gerade gesagt, dafür ist der Untersuchungsausschuss da, um eben die Arbeit zu kontrollieren. Was könnte noch in diesem Untersuchungsausschuss rauskommen? Ein großer Punkt, auch immer noch ganz wenig geklärt oder so ansatzweise, der noch Größeres vermuten lässt in der ganzen NSU-Mordgeschichte oder der ganzen Terrorgeschichte, ist, dass dieses Trio, man geht heute davon aus, Unterstützer, Unterstützerinnen gehabt haben muss, vor Ort, lokal. Und das ist gerade im Hamburger Fall sehr relevant, da, wie Expertinnen und Experten uns völlig glaubhaft vermitteln, es zu dem Zeitpunkt, also um 2000 rum, in Hamburg eine unglaublich starke, ausdifferenzierte Neonazi-Szene gab mit führenden Köpfen. Und es gibt auch, also das sind auch keine Spekulationen, es gibt auch eindeutig Dokumente zum Beispiel, die hier aus dem Hamburger Kreis kommen, wo so eine Idee von, ja, von so Aufbauhilfe im Osten verbreitet wird. Und es ist einfach ganz stark anzunehmen, dass Leute hier, also Nazis hier in Hamburg, davon wussten und womöglich auch geholfen haben. Also ein Vertreter der Initiative hier in Hamburg, die einen Ausschuss fordert, Untersuchungsausschuss, gibt zu bedenken, dass sehr in den, also ganz in der Nähe von dem Lebensmittelladen von Süleyman Taschkeprü, also in der Schützenstraße und da um die Ecke, dass da eine Polizeidienststelle ist. Und dass dann man ja entweder davon ausgehen muss, dann war es den Leuten egal, dass da das halt eine war, oder die müssen halt total, also die beiden Täter, Bühnhardt und Mundlos, müssen total gute Kenntnisse gehabt haben über die Struktur da. Und es ist einfach so schwer anzunehmen, dass sie diese Kenntnisse von eben rechten Nazis hier in Hamburg hatten. Und was eben noch brisantes ist, dass sich der Hamburger Verfassungsschutz damit rühmt, mit diesem einen, unter anderem diesem einen V-Mann, den wir da eben angesprochen haben, zu dem Zeitpunkt eben diesen einen Mann da eingeschleust zu haben, also wirklich genau in zu diesem, also um diese Tat herum, und rühmt sich eben oder hat sich damals damit gerühmt, die Szene absolut im Blick und unter Kontrolle zu haben. Und da kann, das lässt natürlich nur irgendwie zwei Schlüsse zu. Also entweder, wenn der Verfassungsschutz da Leute drin hatte und das alles genau mitbekommen hat und alles unter Kontrolle hatte, ja, dann haben sie nicht gesagt, dass da gerade Hamburger Nazis, Nazis aus anderen Bundesländern dabei helfen, Morde zu begehen. Oder sie hatten halt schlicht einfach die Szene nicht im Blick und nicht unter Kontrolle. Mhm. Und das ist natürlich genau, das wäre genau so eine Erkenntnis, die wäre natürlich, ja, die wäre absolut brisant und anklagenswert, wenn die im Untersuchungsausschuss rauskommt. Aber da frage ich mich eben auch, also was hindert einen daran, dass diese, also ist das dann irgendwie, ist das, kann man bei so einer Geschichte irgendwie, kann man da noch irgendwie, hat man da persönlichen Stolz oder so, dass man das irgendwie nicht zugeben will, dass man da versagt hat?
Ja, wahrscheinlich schon. Ich denke, also das steht ja wahrscheinlich dahinter, ne, dass die Leute davor Schiss haben und dann halt die falsche Entscheidung zu einem bestimmten Zeitpunkt man lieber nicht konfrontiert in der eigenen Behörde, in der eigenen so und so weiter fort, Dienststelle oder so. Aber noch dazu, zu den Netzwerken. Also das, ich hatte noch eine Geschichte, nicht jetzt zum NSU speziellen, auch nicht zu dem Hamburger Fall, auch Deutschlandfunk, verlinken wir auch, gehört, wo das nochmal rausgestellt wurde, ist jetzt vielleicht auch nicht sowas Besonderes, aber dass besonders die rechte Szene brilliert darin, mit einzelnen Gruppierungen, die aber untereinander sehr gut vernetzt sind, halt Leute halt wirklich auszubilden in eine bestimmte Richtung. Also es gab jetzt ganz frühe BRD, 60er, 70er, halt so Wehrsportgruppen und so, die halt wirklich so Häuserkampf geübt haben, auch irgendwo im Ausland, und sich halt gegenseitig immer wieder Leute zugeschanzt haben. Und das hatten wir auch in der IB-Folge besprochen, dass es halt die führenden Köpfe da Leute sind, die aus mittlerweile verbotenen Gruppen in den 90ern da halt ganz groß waren oder da ausgebildet wurden. Also das ist ein Fakt, den man im Kopf behalten muss dabei, wenn man denkt, ach, NSU, ja, drei Leute, gut, das ist ja nun nicht so schlimm irgendwie. Nee, dass es halt Unterstützernetzwerke gibt, genau wie du meinst, die vermutlich lokal sind, weil die Leute vielleicht nicht selbst so viel auskundschaften können. Ja, dann eben damit auch eine gewisse, also die Halbwertszeit irgendwie verhältnismäßig lang ist, wenn man dann einfach mal wenn man eine Gruppierung verbietet, okay, dann kommt halt irgendwann die nächste und die Leute sind halt die gleichen. Nicht, das ist ja klar, dass man das dann langfristig nicht wirklich in den Griff bekommen kann, wenn man das nicht nach Personen oder nach, was weiß ich nicht, anders registriert, einfach diese Gruppen.
Es existieren aus den 90ern eben auch Dokumente, in denen Neonazi-Gruppen darüber diskutieren und so Modelle vorstellen, wie sie sich eben den Terror vorstellen. Also was sie für eine gute Idee halten, wie man das machen kann. Also da, ja, auch das haben wir in der EB-Folge angesprochen, im Klima der rassistischen Pogrome und Übergriffe der 90er. Gehen wir heute davon aus, dass sich Nazis sehr wohl und unbeobachtet gefühlt haben und sich da eben die Neonazi-Szene ausdifferenziert hat und man da eben so weit ging zu sagen, ja, wir wollen jetzt eben, wir wollen wirklich töten und wir wollen, das wollen wir. Und wie kann man das eben gut bewerkstelligen? Und eine Idee war damals, kleine Terrorzellen zu gründen von vielleicht 3 Leuten. Das ist eine Information, die ich auf einer Infoveranstaltung des NSU Watch erfahren habe. Das ist ein das ist eine Initiative, die sich eben zum Ziel gesetzt hat, den NSU-Komplex mit aufzulösen, mit aufzudecken, zu erklären. Das ist ein Projekt, das getragen wird von verschiedenen antifaschistischen Gruppen, mittlerweile mit vielen Medienpreisen ausgezeichnet. Und ich finde, das muss man sich auch nochmal klar machen, weil mir das auch einfach überhaupt nicht klar war, bis vor 2 Jahren oder so. Ich habe das auch eher so als so ein Einzelfänomen der NSU wahrgenommen, so 3 durchgeknallte Nazis. Es ist leider anzunehmen, dass einfach mehr von diesen Zellen existiert haben und noch existieren und sich halt nicht selber enttarnt haben.
Ja, dazu noch was. Das war auch das Deutschlandfunk-Ding. Da stand nicht der Vorwurf drin, dass die Ermittlungsbehörden bei rechtem Terror einfach blind sind, das nicht. Aber der Vergleich mit der RAF wurde gezogen und dass halt kaum jemand irgendwelche Namen kennt oder dass rechter Terror ein Problem ist oder als Problem wahrgenommen wurde oder erinnert wird, was eben dadurch kommt. Ganz einfach, weil, nicht lustig, so dumm ist es nämlich, dass die Definition von Terrorismus einfach eine andere war, weil man irgendwie regelmäßig auf Bekennerschreiben und sowas irgendwie angewiesen war oder darauf gewartet hat bei der Identifizierung davon, was halt linker Terror immer schon getan hat irgendwie und auch islamistischer Terror eher tut. Und das halt einfach, die Argumentation war da, ja, wenn Nazis ein Flüchtlingsheim anstecken, dann denken die, das ist Message genug. Aber dann kommt auch heutzutage noch in Schlagzeilen, ja, die Polizei ist sich bei dem Hintergrund noch nicht so ganz sicher. Besorgte Bürger wahrscheinlich. So, ne? Und dann dachte ich mir so, okay. Also solange man kein Schreiben hat mit einem Namen, dann sagt man, keine Ahnung, das sind wohl Einzeltäter und das ist auf jeden Fall kein Schema hier. Also, weil das ist ja auch die Frage, ne? Was unterscheidet Terror von was anderem? Was ist auch jetzt in den USA immer? War das ein Lone Wolf? Ja, ist das Terror? Ist das kein Terror? Ich meine, Terror wird ja vor allem auch nach der Wirkung beschrieben, nicht, dass du dir nicht sicher bist und dass du mehr verunsichert bist, als eine einzelne Tat das machen würde. Aber das ist eine Sache, ich meine, das hatten wir im Prinzip schon ein bisschen einen Sprung, aber beim Feminismus, was ist ein Einzelfall und was ist ein Schema? Nicht? Ich meine, das ist ja eine teilweise schwammige Geschichte, aber ich glaube, eigentlich haben wir alle ein Bild davon im Kopf, was das denn eigentlich bedeutet.
Der Punkt ist auch genannt worden von Beobachtern, von Beobachterinnen dieser Geschichte, dieses Prozesses, dass diese Morde eben Verunsicherung in der migrantischen Community zum Ziel hatten und das auch getan haben. Es gab ja nach dem 9. Mord gab es eine total große Demo in Kassel, in der gerade eben Leute aus der Community demonstriert haben unter dem Motto kein 10. Mord, die da schon ganz explizit eben ein rassistisches Motiv formuliert haben. Du hast gerade nochmal gesagt, in dem Artikel wurde nicht gesagt, dass man jetzt von, rassistischer Ermittlungen oder so ausgehen kann.
Also war kein Artikel, war ein Podcast-Beitrag.
Ja, genau. Vom Deutschlandfunk, ja.
Dass in der Bevölkerung, in der Erinnerung der Bundesrepublik, wenn man es so ausdrücken will, dass die Ursache nicht ist, dass da nie in die Richtung ermittelt wurde oder so, aber es sich nie die Verbindung im kollektiven Bewusstsein verfestigt hat einfach.
Mhm, ja. Ja, und ich würde auch sagen, man kann da schon von strukturellem Rassismus sprechen. Das muss ja nicht das Extrem sein, dass da jemand extra nicht ermittelt, aber einfach nicht zu sehen. Also das ist ja, glaube ich, was unsere Gesellschaft ja einfach noch hin muss, einfach anzuerkennen, dass es Rassismus gibt.
Würde ich jetzt eher beim aktuellen Ding verorten. Das ist jetzt beim anderen ein bisschen zu.
Das hatte so eine historische
Erinnerungskomponente. Okay, ja. Da wurde im Prinzip Historikern der Vorwurf gemacht, weil warum haben wir das nicht in der Schule gelernt? Weißt du, RAF, gut, haben wir auch nichts gelernt, aber also zu rechten
Terror. Das habe ich jetzt gerade durcheinander geworfen.
Genau, aber ist ja aktuell genauso richtig.
Ja, wenn wir jetzt nochmal ganz aktuell sprechen, was ist eben gerade los? Was ist da eben der Stand? Es wurde mittlerweile eine Straße in Süleyman-Taschkebrühl-Straße umbenannt, aber nicht die Schützenstraße, in der mal passiert ist, sondern ein Teil der Kohlenfiete, der da um die Ecke ist, da tatsächlich die Bewohner von den Häusern da Und die Firma Kühne, die da ansässig ist, also die Bewohner haben Unterschriften gesammelt gegen diese Benennung. Mhm. Und die Firma Kühne hat sich auch ganz deutlich dagegen engagiert. Und das ist auch was für mich. Ich muss wirklich einfach persönlich sagen, ich kann es nicht verstehen. Ich habe mir jetzt nicht, die Mühe gemacht, diese Initiative gegoogelt und nochmal Wortlaut von Begründung mir dieser Unterschriftenaktion angeguckt. Ich kann es mir irgendwie, also wenn ich davon ausgehe, was könnte das denn sein? So, ja, das ist halt was Negatives und wir haben doch nichts damit zu tun. So, das, warum soll das jetzt?
Ja. Also, aber die Familie war am Ende auch dafür, dass den kleinen Teil der Tweete da zu nehmen.
Okay, aber die Info habe ich jetzt nicht gefunden. Aber die
waren auf faire Weise, muss man sagen, zermürbt von
dem ganzen. Ich wollte gerade sagen, also dass die vielleicht nicht noch Bock haben, sich auch noch mit antworten. Also ich muss sagen, es macht mich einfach nur traurig. Ich kann es wirklich persönlich nicht verstehen. Also bei der Überlegung, ja, da soll nicht so ein Mordopfer stehen, das ist irgendwie negativ. Also das ist doch kein Argument, der Mann ist gestorben, dann hält man doch wohl aus, dass da der Name steht mit, ja, wir haben das ja nicht gemacht, nein, habt ihr auch nicht, aber das, deswegen kann die Straße doch so heißen. Das ist doch wirklich, also gefühlt ist das doch das Mindeste, was man irgendwie als ansässiger Bürger, Bürgerin irgendwie als Zeichen von Solidarität machen kann. Also auch da wieder, finde ich, muss man sagen irgendwie, ja, oder vielleicht ist es auch einfach der Name. Also natürlich, also Tim und ich wussten jetzt so spontan auch nicht, wie man Süleyman Taşköprü ausspricht. Das kann man sich dann irgendwie ergoogeln. Ja, vielleicht ist es, also mir drängt sich weiterhin auf, dass auch das wieder einfach nur Ausdruck von latentem Rassismus ist. Alleine so einen Namen dann irgendwie komisch zu finden, total problematisch.
Ich möchte eine Parallele ziehen zu der Feminismus-Folge, die wir auch gemacht haben vor 2-3 Folgen. Also nämlich, das hattest du ganz am Anfang schon gesagt, was war eine Empfehlung vom Bundesuntersuchungsausschuss, hattest du gesagt, dass nämlich das Ziel sein sollte, mehr Leute mit Migrationshintergrund in die verantwortlichen Stellen zu holen, dass im Prinzip ganz viel, was gelaufen ist, Verdeckung oder keine Lust in Anführungszeichen von Aufklärung ist, von den Fehlern, die ganz am Anfang halt passiert sind, die einfach basierten auf, haben wir nicht gesehen, was soll das wohl sein, wenn ein, in Anführungszeichen, Türke erschossen wird? Ja, natürlich ist das ein Drogending oder ein Wettschuldending, von weißen deutschen Polizisten. Weißt du, dieser Automatismus irgendwie soll bitte in Ruhe gelassen werden. Und alles andere ist irgendwie Aufwand, der getrieben wird, um diese einfache Erkenntnis, sich nicht mal reinzuziehen und einzugestehen. Das hatte ich letztens. Eine Freundin hat einen Verkehrsunfall mitbekommen. Und das Erste, was sie gefragt wurde, war, wie sah der Täter aus? Irgendwie südländisch. So, also es ist halt so, mein Gott, und das wird halt so suggestiv gefragt, dass man sich auch nicht mehr sicher ist. Das war in dem Artikel, den ich jetzt zu dem Mord hier gelesen hatte, auch noch, dass der Vater zuerst ausgesagt hatte, dass er die beiden deutsch aussahen, weil er hat die Täter gesehen noch auf dem Weg aus dem Laden raus. Am Ende war er sich damit aber nicht mehr so sicher. Okay, klar, wenn du 20 Mal gefragt hast, nein, nicht, vielleicht doch. Wie soll man sich so sicher sein, ne? Weil die Wahrnehmung einfach ganz anders läuft, wenn man auf nichts gepolt ist. Also das würde ich sagen, und das, die Parallele zum Feminismus ist die, dass Menschen, die eine spezielle Situation oder eine speziellere Situation als der absolute Durchschnittsbürger, nämlich weiß und dann noch männlich, nehmen wir jetzt mal von wegen Patriarchat und so, nicht teilt, für dann Faktoren blind ist, die total akut sind für Leute, die diese Charakteristik nicht auch haben. Dass einfach gesagt wird, ja, ein rassistisches Motiv, nein, wieso denn? Was sich halt einfach aufdrängt, wie gesagt, bei der gleichen Tatwaffe und ganz überwiegend türkischstämmigen Opfern. Ganz, ganz plain. Und darauf kann man es, finde ich, nochmal schön runterdampfen, dass das das Problem ist oder sein könnte. Für mich drängt es sich auf, dass es das halt ist.
Ich ziehe noch ein letztes Fazit und das ist ganz schlicht. Rassismus tötet. Diesen Spruch hat man vielleicht schon mal irgendwo gelesen, auf einer Demo gesehen oder so oder irgendwo gehört. Und ich finde, wenn es irgendeine Lehre aus dieser Serie an Morden, an Verbrechen gibt, dann absolut die.
Die Sonne über Altona ist eine Produktion von Alina Doth und Tim Schof. Aus Hamburg-Altona, hörbar weltweit. Es redeten Alina und Tim. Alina macht die Musik, Tim Ton und Schnitt.